Herzlich willkommen zur 6. Folge Dauerderby, dem Regionalliga-Podcast der Mainpost. Nachdem das vor 2 Wochen sehr gut geklappt hat mit unserem ersten Gast, haben wir auch heute wieder jemanden aus der Regionalliga hier. Sebastian Neumann steht zwar nicht mehr selbst auf dem Rasen, trägt aber bei den Würzburger Kickers durchaus Verantwortung für das, was da auf dem Platz passiert. Seit einem knappen Jahr ist Neumann Sportdirektor bei den Würzburger Kickers. Wir sprechen heute mit dem ehemaligen Profi über seine Karriere, seinen Übergang in den jetzigen Job und er erklärt uns hoffentlich, wie man einen aktuell sehr erfolgreichen Kader plant. Mein Name ist Tim Eismerger und ich sage Hallo Sebastian Neumann.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Und natürlich bin ich auch heute nicht allein. Wieder an meiner Seite ist Frank Kranewitter, der den Weg unseres Gastes auch ziemlich lang mitverfolgt hat.
Servus.
Vorab 2 kleine Transparenzhinweise. Wir nehmen heute am Montag, also vor den Partien im Bayerischen Totto-Pokal auf. Und Frankie kennt unseren Gast ja schon länger und wir aus dem Sport, wir sind ja eigentlich eh immer beim Du, deswegen haben wir auch vorher abgemacht, wir duzen uns ganz normal. Sebastian, kannst du uns kurz mal deine Spielerkarriere zusammenfassen?
Kurz ist gut, es dauert ein bisschen. Nein, also meine fußballerische Ausbildung habe ich bei der Hertha in Berlin durchlebt. Bin da mit 10, glaube ich, in die ersten E-Jugend gekommen und bin da das ganze NLZ durchgelaufen, bis ich dann ja den Sprung zu den Profis geschafft habe. Habe dort auch meine Einsätze in der zweiten Liga, habe auch 2 Bundesliga-Einsätze bekommen, damals unter Markus Babbel. Und dann kam Jos Luhukay und hatte mich dann damals aussortiert und dann nahm so meine Deutschlandreise so seinen Lauf. Bin dann relativ spät, kurz vor Transferende zum VfL Osnabrück gewechselt.
Um das Ganze mal zeitlich einzuordnen, das war glaube ich 2012.
Dann. Genau, 2012, 2011 bin ich Profi geworden bei der Hertha und 2012, August 12, bin ich dann zum VfL Osnabrück in die 3. Liga gewechselt, kurz vor Transferende zum Pele Wollitz damals. Habe dort auch 2 Jahre gespielt an der Bremer Brücke, eine tolle Zeit erlebt und bin dann aber 2014 weiter zum VfL Aalen auf die Ostalb, nicht weit weg von hier, damals in die 2. Liga gewechselt. Hatte leider immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, auch in der Zeit. Die mich kennen, wissen vielleicht, dass ich auch ein paar Herzprobleme dort hatte in der Zeit und habe dann zwar 2 Jahre dort gespielt, aber insgesamt glaube ich nur ein Dreivierteljahr auf dem Platz gestanden und bin dann 2016, genau, zu den Würzburger Kickers gewechselt, habe mich damals Bernd Hollerbach geholt und dort hatte ich halt meine erfolgreichste Spielerzeit, war da auch dann oder bin gleich zum Kapitän geworden. Und damals in der 2. Liga nach dem überraschenden Aufstieg war eine sehr, sehr tolle Zeit, sehr, sehr spannende Zeit, lehrreiche Zeit. Und dann habe ich mich aber 2018 nochmal entschlossen, den nächsten Schritt zu gehen, nochmal aus meiner, ich sag mal so, Komfortzone rauszugehen und bin dann zum MSV Duisburg gewechselt. Dort war es keine einfache Zeit, auch mit vielen Verletzungen geplagt und dann musste ich Anfang 2020, genau, leider meine Karriere beenden. Ja, wie gesagt, war viel los, alle 2 Jahre immer mal gewechselt, aber am Ende sitze ich hier und ich sage, ich hatte eine tolle Karriere.
Wenn wir schon dabei sind, 2016 zu den Kickers, hast schon gesagt, eine unheimlich spannende Saison, am ja. Ende mit einem dramatischen Ende. Jeder in Würzburg fragt sich immer noch, was ist da los gewesen in der Rückrunde? Ihr habt eine überragende Hinrunde gespielt und seid dann ohne Sieg in der Rückrunde abgestiegen. Vielleicht kannst du mal erklären, was passiert da in so einer Mannschaft? Wie kann sowas vorkommen?
Ja, ich habe immer noch keine Erklärung. Auch so lange Zeit später. Es war Wahnsinn, es war echt verrückt. Ich glaube, wir haben die Halbserie auf Platz, helf mir kurz, 4, 5, 6 abgeschlossen.
Ja, sowas.
Ich glaube, genau, nach einem 3-0-Sieg gegen den VfB Stuttgart und alle haben angefangen zu träumen. Und in der Rückrunde haben wir kein Spiel mehr gewonnen und sind dann ja leider verdient auch abgestiegen. Es ist leider so. Ja, eine Erklärung kann ich heute noch nicht geben. Es war verrückt. Es sind viele Faktoren zusammengekommen, es sind viele Dinge passiert. Wenn ich an die Gegentore denke, an die Eigentore, das war einfach verrückt. Und wir haben uns nie aus diesem negativen Strudel befreien können. Also wir haben alles versucht, wir haben als Mannschaft alles gegeben, aber wir haben Woche für Woche diese Spiele verloren, beziehungsweise 7 Punkte geholt, 7 Unentschieden und wir konnten uns einfach nicht befreien. Es war verrückt, es war Wahnsinn, ja, aber eine Erklärung habe ich heute noch nicht.
Negative Erlebnisse hast du ja öfter in deiner Karriere gehabt. hast es schon angesprochen, deine Herzprobleme während der Zeit in Aalen. Danach hast du, glaube ich, mit dem Defibrillator immer gespielt.
Genau.
Dann auch gegen Ende in Duisburg mit der Bandscheibe, wo du dann letztlich auch aufhören musstest. Was kannst du denn heute Spielern da weitergeben, wo du sagst, ja, es geht nicht immer aufwärts, es ist auch manchmal sehr steinig in der Karriere. Wenn jetzt so ein junger Spieler, ihr habt ja sehr, sehr viele Junge im Kader, zu dir kommt und sagt, ja, was hast du da für Ratschläge für ihn?
Ja, das ist ganz gut, weil ich da sehr viele negative Erfahrungen gemacht habe und da vielen Spielern weiterhelfen konnte. Als ich dann hier 2020 zurückgekommen bin, bin ich ja erst ins NLZ, habe dort ein Jahr unter Ralf Santelli quasi den Jungs helfen konnte und bin dann dann hochgegangen Mitte November als Sportdirektor. Ja, ich versuche den Jungs immer was mitzugeben, vor allem wenn es halt nicht so schlecht läuft oder nicht so gut läuft, Entschuldigung, dass wir dann gerade nie aufgeben dürfen, gerade die Spieler auch nie aufgeben dürfen, dass sie immer an sich und an seinen Körper arbeiten müssen, weil der Körper ist deren Kapital. Und da müssen sie auch über das Training hinaus viel arbeiten, ob es im Kraftraum ist oder ob es für die Regeneration ist. Da ist einiges möglich und am Ende entscheidet der Körper auch ein Stück weit, wie weit es in der Karriere hochgeht. Und ich hatte leider oft Probleme. Wenn ich meine 10-jährige Karriere nehme, dann ja, war ich schon 5 Jahre verletzt insgesamt. Und wer weiß, wo es hätte hingehen können. Am Ende war es dann nur so zwischen dritte und zweite Liga. Aber ich helfe den Jungs sehr, 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 sehr oft und sehr, sehr viel. Und mir ist diese medizinische Abteilung sehr, sehr wichtig, auch in der Saison jetzt.
Du hast gerade gesagt, wer weiß, wo es hätte hingehen können. Du hast ja auch mit einigen nicht ganz unprominenten deutschen Fußballern auf dem Feld gestanden. Also Frankie hat es vorhin gesagt, bei der U21 damals die Torhüter, Marc-André Ter Stegen, Bernd Leno war es, glaube ich, noch und Kevin Trapp. Was hast du da aus dieser Zeit mitgenommen? Also vielleicht gibt es auch noch Kontakte? Oder?
Ja, es waren nicht nur die Torhüter. Ich kann mich an eine Situation erinnern, am Esstisch abends, da waren halt Ilkay Gündogan, Pierre-Michel Lasogga, Götze, Holtby, Schürrle. Das sind alles so die Jungs, wo ich ja in der U21 gespielt habe. Und ich war Stammspieler in der U21 als Innenverteidiger. Habe, ich glaube, 12 U21-Spiele in meiner Karriere gemacht. Also es war eine sehr, sehr lehrreiche Zeit. Und ja, die Zeit hat mich auf jeden Fall geprägt. Ich glaube auch, dass es so ein entscheidendes Jahr für mich war, um wirklich sich im Profifußball zu festigen, für meine eigene Karriere. Und es ist auf jeden Fall immer spannend gewesen, die Zeit bei der U21, weil die haben natürlich in der Zeit schon viel mehr Spiele auf dem Buckel gehabt, die Jungs in höheren Ligen und ich war nur in der dritten Liga unterwegs. Aber jede Trainingseinheit konnte ich lernen. Also das war schon die fußballische Qualität, was da schon auf dem Trainingsplatz war. Das war Wahnsinn und ich habe da unglaublich viel mitgenommen, ja.
Du hast gerade erzählt, wie es dann auch war, als du wusstest, es geht nicht mehr weiter mit den Verletzungen und so weiter. War dir schon damals klar, dass du im Fußball weitermachen möchtest?
Ja, auf jeden Fall. Also das war relativ schnell klar, weil ich bis jetzt auch nichts anderes gemacht habe. Ich hatte eine 12-jährige Karriere im Fußball und ja, ich habe zwar eine Ausbildung als Kaufmann im großen Außenhandel gemacht, aber trotzdem ist halt das ja, Fußball das, was ich will und deswegen war es mir klar, dass ich auch weitermachen möchte in dem Bereich. Wie die Rolle dann aussah, das wusste ich in dem Moment nicht. Dadurch, dass ich gute Kontakte hier nach Würzburg hatte, hatte ich mal angefragt und die haben mich sofort aufgenommen und da bin ich heute noch dankbar und froh drum. Aber mir war klar, dass ich im Fußballgeschäft bleiben möchte. Ja.
Wir zwei sind fast gleich alt, also du bist jetzt 31. Wenn ich an Sportdirektor denke, dann denke ich irgendwie eher an jemand, der jenseits der 40, vielleicht um die 50 ist. Ist das was Besonderes auch wenn du vielleicht mit anderen Kollegen verhandelst, sprichst?
Es ist gar nicht so relevant, muss ich ehrlich gestehen. Also am Anfang habe ich mir auch so meine Gedanken gemacht mit 30, dann wurde ich ja Sportdirektor. Habe ich gedacht, okay, vielleicht ein bisschen früh, ob ich ernst genommen werde, das wird sich alles zeigen, aber das ist überhaupt kein Problem, also es war überhaupt nicht relevant. In den ganzen Gesprächen, die ich hatte, kam nie einer, der gesagt hat, was willst du eigentlich von mir, schau mal, wie jung du bist und was ich alles schon erlebt habe, das gab es nie und da bin ich froh drum, ja.
War ja kein leichter Start. Letzte Saison, ja. als du ins Amt kamst, was hat dich dann bewogen, trotzdem diese Aufgabe anzunehmen?
Ich habe es immer gesagt, Kickers ist einfach mein Verein. Und es war eine Riesenchance, in den Bereich reinzukommen. Und ich habe ja in dem Jahr, im NLZ-Jahr, viel lernen können und viel erlebt und viel mitbekommen, auch unter Sebastian Schuppan, mit dem ich einen guten, engen Austausch hatte und immer noch habe, konnte ich viel mitnehmen und viel lernen. Und irgendwann war halt der Punkt, wo ich sage, ich muss einfach meine Chance nutzen. Und als die Frage dann kam oder die Anfrage kam, musste ich nicht lange überlegen, weil, wie gesagt, Kickers ist mein Verein und ich wollte einfach helfen, diesen Verein wieder in ruhiges Gefahrwasser zu bringen. Und es war schwierig, du hast es angesprochen. Ich glaube, die ersten 4 Monate, 5 Monate, die waren teilweise auch schrecklich, weil wir viel negative Erlebnisse erlebt haben. Dann am Ende mit dem 7-0 und mit dem Abstieg. Es war so ein Negativpunkt, wo ich dann gesagt habe, okay, so geht's nicht weiter, wir brauchen einen kompletten Neuanfang, den wir dann im Sommer angegangen sind. In den ersten 5 Monaten habe ich mir gedacht, wo bin ich da reingeraten, aber am Ende, ja, bräuchte ich nichts.
Du hast ja schon gesagt, es gab immer wieder dann Rückschläge, Niederschläge auf dem Feld auch in der Zeit. Gleichzeitig musstest du ja schon anfangen, irgendwie die Zukunft zu planen. Wie ist es dann vonstatten gegangen? Weil du hattest ja im Grunde ja ein weißes Blatt. War ja auch relativ schnell klar, dass du mit dieser Mannschaft wohl auch nicht weitermachen willst und kannst. Im Hintergrund hat man schon gemerkt, finanziell wird es jetzt auch nicht so dicke sein in der Saison. Wie geht man dann sowas an, so eine Aufgabe?
Mit Ruhe und Gelassenheit. Ich glaube, das sind zwei wichtige Punkte, die meine Arbeit da geprägt hat oder unsere Arbeit. Ich muss auch sagen, ich hatte ein herrliches Team hinter mir, einen guten Scouting-Chef, der mir da zugearbeitet hat. Ja, wie geht man sowas an? Letztendlich war uns erstmal bewusst, dass wir einen Neuanfang brauchen. Und dann ist ja die erste Frage, wie geht's weiter, Amateurstatus oder Profistatus? Und ich glaube, darüber mussten wir nicht lange überlegen im Verein, dass wir gesagt haben, wir wollen ganz klar auf Profiniveau weitermachen. Und es war die erste Frage, die wir uns stellen mussten, die wir dann geklärt haben. Und dann ging's los. Du sagst es, ich hatte ein weißes Blatt, was sehr spannend war, weil ich das füllen konnte. Und dann macht man sich Gedanken, ja, man muss halt zweigleisig planen, dritte Liga. Man hatte dann noch die Chance, teilweise dann in der dritten Liga zu bleiben oder man hat es gehofft. Andersrum hat man dann gesagt, ja gut, dann startet man halt in der Regionalliga neu. Und dann sind wir losmarschiert. Dann haben wir ein komplett neues Scouting-Konzept entwickelt, wo wir mit finanziellen Möglichkeiten sehr viel rausgeholt haben. Und dann sind wir von Wochenende zu Wochenende auf die Plätze losgefahren und haben halt die Jungs gescoutet, gerade in der Regionalliga, nicht nur in Bayern, sondern auch in der Regionalliga Nordost. Es waren viele weite Fahrten dabei, aber wir mussten die Arbeit auf uns nehmen. Und wenn Spieler dabei waren, die uns gefallen haben, dann bin ich auch wieder losmarschiert und habe mich mit denen getroffen, weil ich wissen wollte, wie die Spieler ticken. Passen sie zu der Region, passen sie zu dem Verein? Passen sie zu unserem Trainer, zu unserer Philosophie? Und das waren wesentliche Punkte, die für mich wichtig waren. Jeder, der mich kennt, weiß vielleicht, wie ich als Charakter ticke, nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb des Platzes. Und so eine Spieler wollte ich auch, die sich hier mit diesem Verein identifizieren, die sich reinhauen Woche für Woche. Und ich muss jetzt sagen, unterm Strich haben wir vieles richtig gemacht.
Du hast gerade von dem neuen Scouting-Konzept gesprochen. Was war da so neu dran oder was macht dieses Konzept aus? Also was ist daran einfach besonders?
Die Frage war klar, dass sie kommt.
Ich dachte mir auch, dass du nicht so viel verraten möchtest, aber ich wollte es trotzdem wissen.
Probieren kann man es, oder? Nein. So viel werde ich nicht verraten, aber wir haben ein komplett neues Scouting-System oder Konzept entwickeln, wo wir einfach viel mit Datenanalysen betreiben, viel ich sag mal so On-Ball-Values, das heißt Spieler, da wird quasi zusammengefasst, wie wichtig die Spieler für die Mannschaft ist oder auch nicht. Jeder kennt Expected Goals-Werte, Expected Points-Werte und so. Damit arbeiten wir viel und auch gut zusammen, aber am Ende kommt es auf den Spieler drauf an. Und am Ende kommt es darauf an, wie fügt er sich hier ein ins Team und wie passt er zu dem Trainer. Und natürlich haben wir auch den Trainer mitgenommen, keine Frage. Der Trainer hat immer ein Vetorecht gehabt. Wir haben dann einen Schattenkader erstellt, wo wir gewisse Spieler dann den Trainer vorgestellt haben, so eine Targetliste erstellt haben und dann sind wir da Stück für Stück, ob es jetzt eine Videoanalyse oder Videoscouting oder dann auch Live-Scouting, sind wir da durchgegangen und am Ende, wie gesagt, hat sich dann ein Kader zusammengestellt, womit wir jetzt sehr zufrieden sind.
Ja, ich glaube, diese modernen Analyse-Tools, die es da mittlerweile gibt, die sind im Profifußball eigentlich unersetzlich. Also selbst den Frankie beobachte ich manchmal über den Bildschirm, wie er da reinguckt und sich versucht, irgendwelche interessanten Fakten.
Steht noch nicht so.
Ja, es ist kompliziert. Ich habe auch lange gebraucht, das muss ich zugeben. Ja, aber die Vereine entwickeln sich ja auch weiter. Ne? Der Markt ist spannend und wenn du die gewissen Spieler haben möchtest, musst du schneller sein als alle anderen. Und das waren wir bei vielen Spielern.
Kannst du mal kurz, wie so ein typischer Tag, ich weiß, es gibt ihn wahrscheinlich nicht, aber der Tag eines Sportdirektors so aussieht?
Ja, es gibt's nicht diesen typischen Tag. Jeder Tag ist anders. Ich hatte gerade in den letzten Wochen viele Termine, auch interne Termine, viele Gespräche mit den Scouts oder auch mit Marco. Ganz am Anfang, als wir nicht so gut in die Saison gestartet sind, haben wir uns Gedanken gemacht, was falsch läuft oder was man verbessern muss, welches Rädchen in das andere noch passen muss, haben wir uns viele Gedanken gemacht. Also es sind viele Gespräche, viele Termine, und viel Fußball schauen. Also ich sitze teilweise dann oft am Computer und schaue jetzt schon für nächsten Sommer.
Inwiefern überlegt man sich dann auch schon, naja, okay, die und die Spieler sind sicherlich begehrt. Rechnest du damit, dass es da wieder einen Umbruch geben wird im nächsten Sommer, egal wie jetzt die Saison ausgeht? Oder?
Ja, es ist noch ein bisschen weit, aber gut, wenn man jetzt unsere Saison jetzt nimmt, die ersten 13 Spiele, dann ist klar, dass viele Spieler Begehrlichkeiten wecken. Das ist keine Frage, aber ich bin da relativ entspannt. Und weil mein Telefon ist noch ruhig, hat sich noch keiner gemeldet, aber ja, wenn es so weitergeht, dann weiß ich, dass es kommen wird, aber ich bin da, wie gesagt, relativ entspannt und wenn dann der Punkt oder der Tag X da ist, dann muss man sich einfach unterhalten.
Und diese Spieler sucht sie jetzt auch schon für zwei Spielklassen aus, oder?
Ich suche immer für zwei Spielklassen bei den Würzburger Kickers, weil da hast du nie Ruhe. Nein, wir suchen schon Spieler, die Qualität zwischen der vierten und der dritten Liga haben, keine Frage. Aber das haben wir auch jetzt im Sommer getan, weil das war einfach unser Markt. Ich habe immer von Nischenspielern gesprochen, Spieler, die vielleicht noch nicht den Sprung in die dritte Liga schaffen, aber das Potenzial dafür haben und vielleicht noch ein, zwei Jahre in der Regionalliga brauchen, um sich zu entwickeln. Und diese Spieler waren einfach ja in unserem Blickpunkt und das wird auch in den nächsten Jahren so sein.
Ihr wollt Teil unseres Regionalliga-Podcasts werden? Wir suchen Unterstützung für unser Projekt. Präsentiert euer Unternehmen im Podcast und erreicht tausende junger Hörer und Hörerinnen in der Region. Für weitere Infos schreibt an werben@meinpost.de.
Wir sind ja hier offiziell ein Regionalliga-Podcast. Kannst du mal deine Einschätzung zur Regionalliga Bayern abgeben, auch vielleicht im Vergleich zur Regionalliga West oder zur Regionalliga Nord, Nordost?
Also ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe mir da ein bisschen schwer getan am Anfang der Saison, weil ich die, ich sag mal, vermeintlichen unbekannten Mannschaften wie Hankoven, wie Filzing, wie Heimstetten, Buchbach nicht wirklich einschätzen konnte. Man hatte natürlich so mal Unterhaching, Schweinfurt, Bayern 2 im Kopf und kannte deren Qualität und daran hat man sich auch so ein bisschen orientiert. Aber die anderen Mannschaften sind immer so ein bisschen bei mir unterm Radar gewesen. Und jetzt nach 13 Spieltagen, schon über ein Drittel der Saison, haben wir ja schon ein paar Mannschaften gespielt und jetzt kann man es besser einschätzen. Und ich finde, dass wir eine ordentliche Regionalliga-Qualität haben, die, glaube ich, Jahr für Jahr besser wird. Gerade auch durch viele zweite Mannschaften, die einfach eine gute fußballerische Ausbildung genossen haben und teilweise aber auch Mannschaften dabei sind, die ja über den Kampf kommen. und sich da reinhauen. Im Vergleich zu den anderen Regionalligisten, ich finde, dass Südwest die beste Staffel ist von der Qualität her. Gut, das hat man jetzt, oder sieht man jetzt auch mit Elversberg, die letztes Jahr rauskamen oder aufgestiegen sind in die dritte Liga, wo sie jetzt spielen gerade und was für eine Qualität sie haben. Aber ich glaube auch, dass die Südwest die finanzstärkste Liga ist. Wir haben uns viel in der Regionalliga Nordost bedient, weil ich sie auch sehr spannend finde, weil ich aber auch gutes Netzwerk dort oben habe, weil ich aus Berlin komme. Und ich viele interessante Spieler in der Liga da fand. Und deswegen haben wir uns da viel bedient. Aber ich glaube, dass Bayern so im Mittelfeld von der Qualität her ist in der Regionalliga.
Du hast gerade schon angesprochen, viele Mannschaften in der Regionalliga Bayern kommen über den Kampf. Es wird ja oft gewarnt vor diesen schwierigen Spielen im November in Buchbach. Ihr spielt im November in Hankhofen-Heiling, ich habe es gestern mal nachgeguckt. Mhm. Tiefe Plätze, was eurer Mannschaft sicherlich nicht entgegenkommen wird. Wie bereitest du die Mannschaft darauf vor und wie wollt ihr auch da erfolgreich dann sein?
Gut, das muss dann der Trainer machen, da halte ich mich direkt raus. Der bereitet die Mannschaft dann auf diese Spiele vor, aber ich glaube, wir haben auch schon gezeigt in Eichstätt, in Illertissen, wo der Platz jetzt auch nicht so einfach war, dass wir auch mit diesen Bedingungen klarkommen. Und ich glaube, die Spieler, die wir jetzt auch geholt haben, kennen teilweise auch die Regionalliga und wissen, dass so eine Spiele im Winter kommen werden. Und ich glaube ganz genau, dass die schon vorbereitet sind auf so eine Spiele. Und wir müssen da durch. Wir können nicht immer nur auf dem perfekten grünen Rasen spielen, sondern auch auf dem Acker, der vielleicht nicht so eben ist. Aber da mache ich mir überhaupt gar keine Gedanken oder ich habe überhaupt gar keine Sorgen.
Hat das auch eine Rolle gespielt bei der Kaderzusammenstellung, dass ihr eben gesagt habt, ja, wir wollen gerne Spieler haben, die schon mal irgendwo in der Regionalliga auch Erfahrungen gesammelt haben?
Auf jeden Fall hat das eine Rolle gespielt, eine große Rolle sogar. Wir haben uns dann überlegt, welche Merkmale, Attribute wir von den Spielern brauchen und worauf unser Fokus gelegt wird. Und da war natürlich auch Spielminuten ein großer Faktor. Und dann haben wir die Spieler durch so einen Filter gejagt, wo dann am Ende viele Spieler rauskamen und die sind wir dann durchgegangen. Und ich finde es wichtig, wenn man sieht, ein Haas hat, glaube ich, über 80 Spiele, ein Zeiser hat schon Regionalliga Südwest gespielt, Karimani, sind viele Spieler, Franjic, die einfach Erfahrungen dort haben. Und ich finde, sie müssen die Spieler oder die Liga auch kennen, weil wir hatten das Thema gerade, man muss wissen, was einen erwartet wird. Und das war ein Faktor, ganz klar.
Sebastian, ich würde sagen, du hast dich für den Podcast bewährt. Ich würde dich für in einem halben Jahr gern wieder einladen.
Gerne.
Verbunden mit einer Frage, aber wo stehen die Würzburger Kickers dann in dem halben Jahr?
Ja, es ist eine schwierige Frage. Ich glaube, dass viele überrascht sind über unsere jetzige Platzierung, auch über den Verlauf bis zu dem 13. Spieltag. Ein Stück weit sind wir es intern auch. Klar hatten wir die Überzeugung, dass wir eine qualitativ gute Mannschaft zusammengestellt haben. Trotzdem, dass es so gut läuft, waren wir auch teilweise überrascht. Wie es dann im halben Jahr ist, ist schwierig zu sagen. Aber ich habe von Anfang an gesagt, wir wollen oben mitmischen. Und wenn wir dann im halben Jahr weiterhin da oben mitmischen, dann bin ich zufrieden.
Alles klar. Vielen Dank für deinen Besuch. Vielen Dank, Frankie, dir für deine Expertisen. Ich sage dieses Mal auf Wiederhören, nicht auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Danke. Tschüss.